Er war sehr angefüllt, waren schöne Ferientage drin und auch viel Reise. Manchmal sagt man Rasedienst, man fährt von einem Ende zum anderen. Aber Gott hat Bewahrung gegeben, Freudigkeit auch gegeben, ist ja auch immer wieder eine Bereicherung, solche zu treffen, die mit uns verbunden sind. Aber auch noch wollen wir ganz, ganz herzliche Grüße zum Ausdruck bringen, wenn wir, wie wir damals vor gut 2 Monaten, ein bisschen mehr wie 2 Monate Haiti verlassen haben, kam auch noch die Frau vom Chavan Jeune, die Marie-Lucie kam vorbei und hat gesagt, nehmt Grüße mit. Und dann hatte sie eine Liste so in ihrem Kopf und auch noch einige Briefe und sagte an die und die und die und die. Und da war auch natürlich die Gemeinde Obertshausen mit drin. Die waren, das ist ihnen ein unvergessliches Ereignis gewesen, wie sie damals hier waren und auch sich hier die Gemeinschaft mit ihnen erlebt haben. So, wollen wir diese Grüße weitergeben? Wir freuen uns immer. Es ist mir ein ganz großes Geschenk, das, was wir auch gerade im Glaubensbekenntnis gesagt haben, diese Gemeinschaft der Heiligen zu erleben. Das sind einmal diejenigen, die mit uns auf dem Weg sind heute, aber auch die, die ja durch die Jahrhunderte, kann man sagen, die Gemeinde Jesu beeinflusst haben. Das Alte Testament spricht ja von der Wolke der Zeugen, die uns umgeben, in ganz zwar unsichtbarer, aber doch realer Weise. Auch dieses wunderbare Lied, was wir eben gesungen haben, stammt ja von dem Grafen Zinzendorf, der in diesem Jahr seinen 300. Geburtstag gehabt hätte, der dieses Wort auch geprägt hat. Ohne Gemeinschaft konstatiere ich kein Christentum. Es gibt keine Einzelgänger in der Gemeinde Jesu. Wir gehören alle zu diesem Leib. Wir sind in diesen Leib hineingepflanzt, wie es die Bibel zum Ausdruck bringt. Ja, ich möchte 2, 3 Worte auch noch sagen, wie die Gedanken, die ich weitergeben will, die Botschaft zustande gekommen ist. Es ist auch so etwas, ich sage manchmal so von meinem Hintergrund her, ich komme ja aus der Landwirtschaft, da sagt man ja manchmal, das ist wohl auch nicht auf deinem eigenen Mist gewachsen. Und das stimmt auch, ja. Wir ziehen aus vielen, vielen Quellen. Und ich erinnere mich, das war zu unserer Bibelschulzeit, also vor über 30 Jahren, fiel mir ein kleines Büchlein in die Hand von einem Chinesen, bekannt als Watchman Nee, oder sein Name heißt Neto Sheng, eigentlich einer der Zeugen. Er hat eigentlich selber keine Bücher geschrieben, aber die Freunde von ihm haben seine Vorträge aufgezeichnet und da war dieses kleine Büchlein Sitze, wandle, stehe. Das ist eine, man kann nicht sagen Auslegung, aber doch eine Anwendung aus dem Epheserbrief. Und die hat mich damals sehr, sehr beeindruckt und so hat mich durch mein Leben bis hierher begleitet. Weil sie Wahrheiten zum Ausdruck bringt, die jeder, der Jesus nachfolgen will, wissen muss. Wir werden da gleich darauf eingehen. Das zweite war eine Predigt, die auf einer Kassette mal aufgelegt worden wurde bei einer Freizeit, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, an welchem Jahr das war, vor vielen Jahren auch, von dem Prediger Wilhelm Busch. Und die war über den Psalm, den Pastor Lotz auch vorgelesen hat, nämlich den 84. Psalm. Und vor einiger Zeit, gar nicht so lange her, als ich den 24. Psalm wieder las, fiel mir auf einmal auf, das, was im Epheserbrief steht, liegt ja auch im 84. Psalm drin. Und diese Verbindung hat mich so wieder neu angespornt, dass ich einiges davon weitergeben möchte. Zunächst einmal im Epheserbrief. Wir haben ja auch im Glaubensbekenntnis gesagt, die Aussage, er ist auferstanden, am 3. Tage aufgefahren in den Himmel und hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Diese Aussage finden wir im Epheserbrief im 1. Kapitel. Da heißt es, da spricht der Apostel Paulus, nachdem er die Aufzählung macht, all der Segnungen, die wir haben in Jesus Christus, da sagt er dann, und ihn in dieser mächtigen Kraft hat er, die in uns wirksam ist, mit der er in Christus gewirkt hat, Durch sie, durch diese Kraft, hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zur Rechten im Himmel über alle Gewalt, Reiche, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und hat alles unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles. Das ist das Glaubensbekenntnis, das ist eine historisch bezeugte Tatsache, die Auferstehung Jesu und die Himmelfahrt. Das wird uns ganz klar dargelegt. Und darauf gründen wir einen ganz wichtigen Teil unseres Glaubens, gründet sich auf dieser Tatsache. Jesus Christus ist nicht im Grab, er ist nicht verwest. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Die Macht Gottes hat ihn auch von den Toten auferweckt. Und dann, das ist eine Tatsache, die wir im Glauben annehmen. Darauf berufen wir uns, damit rechnen wir. Das ist Tatsache. Aber dann geht es weiter, da heißt es im zweiten Kapitel, Vers 5, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, in der Trennung von Gott, nicht physisch tot, aber geistlich tot, unempfindsam für Gott und die Realität der geistlichen Welt. Das ist Trennung, das ist Tod. Uns, die wir tot waren in den Sünden, hat er mit Christus lebendig gemacht, denn aus Gnaden seid ihr selig geworden oder errettet worden, und hat uns mit auferweckt und mit ihm gesetzt im Himmel in Christus Jesus. Diese zwei Dinge, er spricht zweimal dadurch das Wort in diesem Büchlein, sitze, wandle, stehe. Also das erste ist, Christus hat sich gesetzt, Zeichen, es ist vollbracht. Das waren ja die Worte, die er am Kreuz ausgerufen hat. Das Werk ist vollendet. Die Erlösung ist geschehen. Es braucht jetzt nicht mehr gearbeitet zu werden. Es ist nicht mehr etwas, wir müssen uns anstrengen, um vor Gott annehmbar zu sein. Wir sind angenommen in Jesus Christus. Das ist die Aussage. Es ist vollbracht. Es ist fertig. Für uns ist es, dieses vollbrachte Werk anzunehmen. Die Vergebung unserer Schuld, das neue Leben in Christus zu akzeptieren, anzunehmen. Die Verse, die ja sehr bekannt sind, da heißt es denn in Vers 8, selbe Kapitel, aus Gnade seid ihr errettet worden, durch den Glauben, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das ist das Geschenk. In dieser Gabe von Gott dürfen wir innerlich zur Ruhe kommen. Es ist vollbracht, ich darf es annehmen. Das sind die wunderbaren Verse, die auch jetzt schon gelesen worden sind im 84. Psalm. Einmal das Verlangen und das Sehnen nach Gottes Gegenwart, aber dann heißt es, der Vogel hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ein Nest, einen Ruheort. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott, wohl denen, die bei dir zu Hause sind, in deinem Hause wohnen. Sie loben dich immer da. Unser Leben mit Gott beginnt nicht, dass wir uns anstrengen, ein besseres Leben zu führen. Das habe ich auch versucht. Und es hat nicht geklappt. Ich habe versucht, schlechte Angewohnheiten abzulegen. Ich habe versucht, in der Bibel zu lesen. Ich habe versucht, dieses und jenes. Es hat zu nichts geführt. Erst als Gott mir klargemacht hat, nicht du musst etwas tun, sondern ich habe was für dich getan. Bist du bereit, das anzunehmen? Dieses Geschenk, was ich dir anbiete, bist du bereit, das anzunehmen? In dem Moment war eine völlige innere Erneuerung geschehen. Wie die Bibel sagt, Altes ist vergangen, es ist etwas völlig Neues entstanden. Das ist das Geschenk, was uns an... Und dann können wir uns setzen. Ich möchte sagen, ich kann das nicht erklären. Der Watchman Nee, das gefällt mir an seinen Büchern so gut, er gebraucht Bilder, ganz, ganz einfache Bilder. Manchmal in wirklich kindlicher Sprache. Er sagt zum Beispiel, wenn ich diese Karte nehme und lege sie in das Buch rein und klappt das Buch zu. So, wo immer dieses Buch hingeht, geht auch diese Karte hin. Wenn ich sie ins Auto lege, ist sie im Auto. Wenn ich sie zu Hause auslade, ist sie zu Hause. Wenn das Buch verloren geht, ist sie mit dem Buch zusammen verloren. Wenn es verbrennt, verbrennt sie mit dem Buch. Oder was immer es ist. Dieser Ausdruck, der ja beim Apostel Paulus immer wieder gebraucht wird, wir sind in Christus. Erklären, also gedanklich erklären kann ich das nicht. Aber es ist eine Tatsache. Wir sind in Christus. Weil wir dieses neue Leben, dieses Geschenk angenommen haben, bezeugt er hier, sagt, ihr habt euch in Christus seid ihr in die himmlischen Örter. Auch das ist eine Erklärung, die schwer zu verstehen ist oder kann nur umschrieben werden. Wir sind mit Christus zur Ruhe gekommen. Das ist das Wunderbare. Unser Leben mit Gott beginnt, wenn wir dieses Geschenk annehmen und innerlich in ihm zur Ruhe kommen dürfen. Aber das Zweite, wir sind ja noch nicht im Himmel angekommen. Also führen wir unseren Wandel, und das beginnt dann im vierten Kapitel, führt der Apostel Paulus das aus. Insgesamt gibt es 8-mal das Wort Wandel. Also nicht in der Idee von Lustwandeln, sondern eher Lebenswandel. Wie ihr euren Wandel führt, wie ihr lebt. Viele neuere Übersetzungen sagen, nun lebt so, oder Luther sagt, nun wandelt so. Also der Sinn von Lebensführung. Da sagt er, da beginnt er, da heißt es, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung, eurer Berufung würdig wandelt oder würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Und dann führt es weiterhin aus, im Vers 17 heißt es, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln dürft oder wandeln sollt, wie die Gottlosen wandeln. In der Nichtigkeit ihres Sinnes, in der Verfinsterung ihres Verstandes, entfremdet aus dem Leben von Gott und so weiter. Weiter heißt es, nun folgt Gottes Beispiel, wandelt in der Liebe, heißt es, wandelt im Licht, nicht in der Finsternis, nicht in den versteckten Dingen, die wir von anderen Menschen versuchen, die Maske wir zu tragen, wo wir uns versteckt halten vor anderen Menschen, sondern im Licht, in der Offenheit. Das heißt, wir sollen nicht als die Unweisen wandeln, sondern als die, die den Willen Gottes erkennen. Und noch etliche andere Ausführungen, die der Apostel Paulus in diesen Kapiteln 4 und 5 weitergibt. Ich möchte kurz darauf eingehen. Ich bin ja Lehrer, Bibellehrer. Und da müssen auch immer Examen gemacht werden. Wenn ich heute, und ich verspreche das, ich werde das nicht tun, aber wenn ich am Ausgang stehen würde und wie ich Sie verabschiede und würde dann fragen, wissen Sie oder weißt du, was der Wille Gottes ist? Was würden Sie antworten? Ich sage, ich werde das nicht fragen. Aber es ist wichtig, wir beten, wir haben im Vaterunser beten wir ja, Herr, dein Wille geschehe. Sind das nur Worte, die wir reden, oder ist es uns wirklich ein Anliegen in diesem Gebet, was Jesus uns gelehrt hat? Was ist der Wille Gottes? Der eine würde vielleicht sagen, es sind die 10 Gebote. Es ist vielleicht dieses große Liebesgebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das sind alles gute Antworten. Das Neue Testament gibt uns 4, 5 verschiedene Aussagen, wo es heißt, das ist der Wille Gottes. Ich will nur einige kurz aufführen. Im Timotheusbrief sagt der Apostel Paulus, negativ gesprochen, es ist nicht der Wille Gottes, dass irgendein Mensch verloren gehe, sondern dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, dass sie alle Jesus Christus erkennen. Das ist der Wille Gottes. 2 Fragen. Eine Frage ist, habe ich diesen Willen Gottes erkannt für mich? Unsere Haitianer sagen das manchmal ganz bildlich drastisch. Geld fehlt ja immer wieder. Und wenn sie dann auf den Bibelvers eingehen, dass wir nicht mit Gold oder Silber erkauft sind, sondern mit dem Blut Jesu, dann steht da in der kreolischen Bibel, er hat bar bezahlt. Voll und bar. Lite peye cash, heißt es in Kreolisch. Er hat bar bezahlt. Da ist keine Restschuld. Das wird nicht auf Raten abgestottert. Da müssen wir nicht noch irgendwas dazu beitragen. Es ist vollgültig bezahlt. So kommen Menschen zur Erkenntnis Gottes. So erkennen sie die Wahrheit, indem sie dieses Bargeschenk, dieses vollgültige Geschenk annehmen. Kann man sich ja so vorstellen, wenn ich aus eigenem Verschulden oder ohne mein eigenes Verschulden, vielleicht durch einen Unfall oder irgendetwas in eine riesige Schuld gekommen bin. Das kann ja ganz schnell gehen. Und dann käme jemand und sagte, Johannes, no sweat, du darfst ruhig sein. Ich bezahle vollständig dafür. Ich meine, was das für uns tut, aber in viel größerem Maße ja noch, ist es ja diese Schuld, die uns entweder für ewig von Gott trennt oder, wenn Jesus sie bezahlt hat, dass wir in Gottes Gegenwart sein dürfen. Ein viel, viel größeres Geschenk. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Die Tatsache ist allerdings, und das ist das Problem, dass viele Menschen ja gar nicht wissen, dass sie verloren gehen. Es ist ja alles irgendwie, zwar von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, aber irgendwie ist man ja abgesichert. Und wenn man Fragen stellt, geht es praktisch immer nur bis zum physischen Tod. Und Leute stellen sich nicht die Frage, was kommt danach. Und das, was Jesus eben uns sagt, ist, es gibt eine Ewigkeit. Wir alle gehen darauf zu. Es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Und hier in diesem Willen Gottes zu stehen, einmal diesen Willen Gottes für mich anzunehmen, aber zum anderen auch in der Nachfolge mitzuarbeiten, dass andere diesen Willen Gottes erkennen. Dass andere zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass wir als solche, die mitstehen in der, das Evangelium bekannt zu machen. Da heißt es gleich, das kann man natürlich in Worten tun, das tut man als derjenige, der vielleicht nach Übersee geschickt wurde dazu. Aber hier heißt es noch, denn das nächste heißt es, und ich, wie Luther das ausdrückt, das gefällt mir, obwohl es manchmal ja ein bisschen drastisch ist. Es ist der Wille Gottes, dass ihr den Menschen das Maul verstopft. Augenblick mal, was hat er gesagt? Ja, wir sollen den Menschen die Argumente nehmen, und zwar durch gute Werke. Nicht durch schlagende Argumente, auch nicht durch physische Gewalt. Das ist es ja nicht. Wir sollen, das sagt er im Petrusbrief, den Menschen das Maul verstopfen oder die Argumente nehmen, indem, dass wir Gutes für sie tun. Durch gute Werke. Gute Werke sind ein Teil dessen, was wir als Christen tun sollen. Es wird viel gesagt in der Bibel über gute Werke. Nicht dazu, dass wir uns durch gute Werke ein Anrecht vor Gott verdienen, sondern dass wir die Liebe Gottes anderen gegenüber zum Ausdruck bringen. Deswegen gibt es unter anderem auch die Arbeit vom Centre Lumière mit den Arbeiten. Das ist ja praktische Arbeit, einfach Leuten zu ermöglichen, dass sie ein Auskommen im Leben haben. Das sind alles Bereiche, oder dass die Krankenpfleger und die Ärzte, die da sind, die Menschen helfen. Ausdruck, nicht, dass sich da jemand einen Verdienst aneignen will, sondern zum Ausdruck bringen, dass Gott die Menschen liebt. Und somit den Ungläubigen die Argumente zu nehmen, dass die Christen ja nur in Wolkenkuckucksheim leben oder nur für die Ewigkeit. Natürlich, wir brauchen die Ewigkeit. Wir brauchen diesen Anker, der verhindert, dass wir vom Wege abkommen. Aber wir leben auch in dieser Welt. Dann heißt es, es ist der Wille Gottes, dass wir ein heiliges Leben führen, ein gottgefälliges Leben führen. Thessalonicher Brief sagt das. Oder er sagt, es ist der Wille Gottes, dass wir dankbar sind. Wenn ich eine Charakteristik, die uns auffällt, wenn wir nach Europa kommen und Deutschland, dass man viele unzufriedene Leute findet. Und das bei einem Lebensstandard, den sich 90% der restlichen Welt nur erträumen können. Und trotzdem eine große Unzufriedenheit da ist. Das ist immer etwas, was uns beeindruckt, in diesem Sinne, also manchmal auch ein bisschen schockiert. Dass keine Dankbarkeit für das da ist, was uns alles gegeben ist. Gut, es muss bezahlt werden und wir setzen uns auch dafür ein, das ist klar. Es muss erwirtschaftet werden, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, der Rest der Welt kann da nur von träumen. Wandel. Ich möchte dann kurz noch einmal den Bogen schlagen zum 84. Psalm. Da heißt es, wohl den Menschen, die dir von Herzen nachwandeln, die durch dieses Jammertal, übersetzt Luther, glaube ich, in einer anderen Übersetzung, das Dürretal ziehen. Es wird ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Und warum gehen sie? Weil sie den wahren Gott schauen. Das Leben gibt uns viel Grund zum Jammern. Gar keine Frage. Jeder, der auf dieser Welt lebt, wird mit den negativen Seiten des Menschseins bekannt werden. Durch eigenes Verschulden oder auch durch einfach die Umstände, wo er nichts dazu beitragen kann. Das gibt es, gar keine Frage. Aber warum können wir trotzdem weitergehen, uns nicht nicht vom Weg abkommen oder nicht aufgeben und die Sache hinschmeißen? Warum nicht? Weil wir ein Ziel haben, was über dieses Leben hinausgeht. Ich habe das vielleicht schon einmal erwähnt zu einem anderen Zeitpunkt hier, aber was uns so beeindruckt hat, war damals 1991, als der neu gewählte Präsident nach 9 Monaten rausgeputscht wurde und alle, man kann sagen, der weitaus größte Teil derer, fast 80% der Menschen, die ihn auch gewählt haben damals, die haben gesagt, und jetzt? Jetzt ist unsere Hoffnung dahin. Alle saßen ja, auch die vielen von unseren Gläubigen haben den ja auch gewählt. Und dann den Unterschied zu sehen von denen, die einen Halt über dieses Leben hinaus haben. Die eben nicht sagen, Sinn und Ziel des Lebens steht und fällt mit der Demokratie. Sinn und Ziel des Lebens erfüllt sich in dem, was sich hier abspielt. Nein, sie haben eine, trotzdem sie genauso gelitten haben unter all den negativen Auswirkungen vom Embargo anschließend, in der Verteuerung all der Sachen und alles, was damit zusammengespielt hat, haben sie sich eine innere Gelassenheit und Fröhlichkeit bewahrt, die dann so attraktiv war, dass viele, viele andere gekommen sind und haben gesagt, was habt ihr? Das möchte ich auch haben. Und die Gemeinden sind sehr, sehr, dadurch sehr, sehr gewachsen. Gott nachwandeln. Und ein letztes im Kapitel 6 vom Epheserbrief, da heißt es, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr stehen könnt gegen die listigen Anschläge des Widersachers Gottes, des Teufels. Weiter heißt es, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Steht fest, umgürtet. Lasst euch nicht aus dieser Stellung herausdrängen. Das Schöne ist, dass wir nicht den Kampf gegen den Widersacher Gottes zu gewinnen haben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Christus hat diesen Sieg bereits errungen. Als er gesagt hat, es ist vollbracht, da wurde diese alte Weissagung aus dem ersten Buch Mose erfüllt, er hat der Schlange den Kopf zertreten. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, deswegen wird auch Gott den Feind unter eure Füße treten. Wir stehen nicht in einem Eroberungskampf, sondern wir dürfen auf dem errungenen und bereits deklarierten Sieg Jesu stehen. Und deswegen dürfen wir das Feld behalten. Psalm 84 sagt dazu, Gott ist unser Schild. Gott ist unsere Défense, sagt der Franzose Haitianer, unsere Verteidigung. Er ist unser Schild. In meines Gottes, sieh doch da an das Antlitz seines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber in der Tür stehen. Derselbe Ausdruck, wie er im Epheserbrief ist. Ich will stehen. Ich muss nicht erobern. Ich will nur stehen in der Gegenwart Gottes. Als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen denen, die ihm nachfolgen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Sitze, wandle, stehe. Drei Bereiche in unserem Leben in der Nachfolge Jesu. Das erste ist Ruhen. In dem vollbrachten, vollendeten, ein für allemal abgeschlossenen Werk Jesu Christi. Das nehmen wir im Glauben in Anspruch und kommen innerlich zur Ruhe. Weil wir wissen, das, worum es wirklich geht, das ist für uns geregelt. Wir können dann unser Leben in dieser Welt führen, auch wenn es durchs Jammertal geht, durch die Dürrezeiten. Können wir gehen, weil wir wissen, wir sind bereits in dieser geistigen Realität bereits mit Jesus Christus. Unsere Garantie ist im Himmel. Der Anker unserer Seele ist bereits festgemacht. Wir sind mit ihm durch dieses Ankerseil des Glaubens verbunden. Wir werden eines Tages bei ihm sein. Da ist keine Frage, kein Zweifel da. Deswegen wandeln wir und dürfen in Dürrezeiten auch die Kraft Gottes erleben, von einer Kraft zur anderen gehen. Und wir dürfen stehen gegen den Feind auf dem errungenen Sieg Jesu. Und wenn wir das tun, dann ist diese herrliche Aussage da, es wird uns kein Gutes mangeln, weil wir uns auf ihn verlassen. Der Herr segne euch.